Der im deutschen Raum bekannte Liederschreiber Manfred Siebelt drückt das in einem seiner, denke ich, bekanntesten Liedern so aus. Gute Wünsche, gute Worte sollen dir Begleiter sein. Gute Wünsche, gute Worte sollen dir Begleiter sein. Ich denke an so eine Feierlichkeit. Zu so einer Feierlichkeit gehören nicht nur viele Gäste dazu, wie wir es das haben, oder ein gutes Essen, was wir noch später bekommen, sondern auch viele gute Wünsche. Und ich bin mir sicher, dass Sie heute nach dem Gottesdienst wahrscheinlich sehr vieles hören werdet, dass euch eure Freunde, eure Verwandte wünschen werden. Und das ist auch gut so. Und ich denke, unser heutiger Predigtvers, und das ist auch mein Wunsch, dass das ganz besonders für euch als heute Getaufte ein guter Wunsch und ein Wort wird, an das ihr euch gerne erinnert und es mit dem Tag eurer Taufe zusammenbringt, dass dieses Wort euch ermutigt, in eurem Glaubensleben weitere Fortschritte zu machen und dass es euch vielleicht Kraft schenkt, wenn Zeiten kommen, wo es euch mit einmal nicht so gut geht, wo ihr eine Niederlage erlebt oder etwas in dieser Art. Dieser Text ist auch der Abschluss unserer Predigtreihe im 1. Thessalonicher Brief. Haben wir diesen Brief durchgepredigt in unserer Gemeinde und heute enden wir mit zwei Versen. Das ist 1. Thessalonicher 5, Verse 23 und 24. 1. Thessalonicher 5, Verse 23 und 24. Ich finde persönlich, dass es sehr passt, auch zu heutigem Anlass. Ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, mögen untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird das auch tun. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Ich habe die heutige Predigt überschrieben mit diesen Worten. Nur ein Wunsch oder Christus, der in dir wirken will. Nur ein Wunsch oder Christus, der in dir wirken will. Ich weiß nicht, welche Absicht hat wirklich der Apostel Paulus gehabt, als er der jungen Gemeinde in Thessalonich diese Worte schrieb und mit ihnen beendet er seinen ersten Brief, den er zu ihnen geschickt hat. Aber mir persönlich ist es aufgefallen, dass er in diesem Wunsch auf eine dreifache Weise das Handeln Gottes oder den handelnden Gott beschreibt, der in uns Christen wirkt und in uns wirken will. Und er zeigt ihn hier als einen Gott, der Frieden gibt, einen Gott, der Heiligung bewirkt und einen Gott, der Treue hält. Und wir wollen in den nächsten vielleicht 25 Minuten uns etliche Gedanken machen über diesen Gott, der sich hier so auch zeigt. Ein Gott, der Frieden gibt. Die Stelle kommt ein bisschen später. Ja, zu allen Zeiten war das Wirken Gottes in der Bibel und auch mit den Menschen von den Gedanken des Friedens durchdrungen. Gott möchte den Menschen den Frieden geben. Und ich weiß nicht, lieber Zuhörer, von welchen Gedanken gut dein Verständnis geprägt ist, der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Leider ist es so, dass viele Menschen heute dieses Verhältnis ganz falsch verstehen, nicht zuletzt auch durch die Kirchen, die das falsch weitersagen. Etwa in dieser Art, Gott ist ein Gott der Liebe, das ist der liebe Gott. Und letztendlich kommen wir doch alle in den Himmel. Ja, da und dort machen wir etwas, aber der wird schon vielleicht ein Auge zudrücken. Leider ist das falsch. nicht leider, das ist falsch. Die Bibel sagt uns etwas ganz, ganz anderes. Die Bibel sagt, dass aufgrund unserer Sündhaftigkeit und aufgrund dessen, dass wir auch im Leben viele Anordnungen Gottes, die er an uns stellt als der Schöpfer, dass wir sie verletzen. Und dadurch kommt der Mensch in die Lage, dass er zu einem Gegner Gottes wird, ja, zu einem Feind Gottes. Und so heißt das auch in der Bibel, dass wir Menschen Feinde und Gegner Gottes von unserer Natur sind. Das war nicht nur zu Noahs Zeiten so, wie wir gesehen haben, sondern von Anfang an. Aber Gott möchte nicht, dass diese Feindschaft zwischen ihm und uns besteht. Und er tut selber den ersten Schritt. Eigentlich, denke ich, ist es bei uns immer so, dass wir Menschen sagen, der Schuldige, der muss doch als Erster die Versöhnung anstreben. Wie ist es bei den Kindern? Dann sagen die, ungerecht, der war schuld oder die war schuld. Und das denken nicht nur die Kinder, sondern auch wir Erwachsene. Aber Gott in diesem Fall macht das ganz anders. Er macht den Schritt zu uns. Er, der gerecht ist, der das nicht nötig hat, aber aus Liebe zu uns Menschen macht er das. Wir haben schon etwas aus dem Chinesischen heute gehört. Eine alte chinesische Legende erzählt von einem chinesischen Fürsten, der wollte eine Stadt mit seinen Feinden besiegen, einnehmen und sie vernichten und hat das auch laut vor seinen Dienern gesagt. Und als er diese Stadt annahm, sah man nach einer gewissen Zeit, dass er mit seinen Feinden zusammen saß und gegessen hat und gefeiert hat. Und einer von seinen Dienern fragte, wolltest du nicht die vernichten? Und er sagte, ich habe das getan. Ich habe sie vernichtet. Sie sind meine Freunde geworden. Und wissen Sie, was vielleicht zum Wunschdenken der Menschen manchmal gehört, hat Gott wirklich getan. Er hat in seinem Sohn Jesus Christus diese Feindschaft zwischen uns und ihm, diese Wand, die zwischen uns und ihm ist, getrennt. Und eine Stelle meines Erachtens zeigt das sehr gut und beschreibt das sehr verständlich. In 2. Korintherbrief 5, Kapitel 5, Vers 19 heißt das, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber, mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Vielleicht klingt das in etlichen Ohren erstmal so wie eine Pauschalamnestie Gottes, ist es aber nicht. Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir und wir verstehen das auch aus dem eigenen Leben so, dass die Versöhnung, wenn sie stattfindet, wenn ein Versöhnungsangebot gemacht wird, dann muss erstmal einer da sein, der dieses Angebot macht und die andere Seite, die Gegenseite, muss entweder das ablehnen oder das annehmen. Und so ist es auch in diesem Fall. Was Gott in Christus gemacht hat, dass er die Grundlage für diese Versöhnung völlig geschaffen hat. Wir Menschen würden das mit unseren guten Taten nie ausgleichen, unsere Vergehungen gegen Gottes Gebot. Wir würden das nie schaffen können. Und er tat das in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Der Friede Gottes, was verstehen wir darunter? Ich persönlich verstehe darunter einen Zustand der inneren Ruhe, der Gelassenheit, der Dankbarkeit, der nur aus einer lebendigen Beziehung mit Gott durch Jesus Christus kommen kann. Dieser Friede ist ein Geschenk Gottes und ist nur in Jesus Christus erreichbar, nur in einer persönlichen Beziehung mit ihm. Er ist der verheißene Friedensfürst, der den Frieden in die Welt zu den Menschen bringen sollte. Bei seiner Geburt in Bethlehem haben die Engel verkündigt Frieden auf Erden. Und dieser Frieden auf Erden bedeutete nicht den politischen Frieden, wie ihn damals und auch heute manche Menschen verstehen. Und Jesus selber sagte später zu seinen Nachfolgern, zu den Aposteln: Den Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt euch gibt. Jackie hat heute erzählt aus ihrem Leben, und ich bin ungefähr im gleichen Alter auch zu Jesus, habe ich gefunden, er hat mich gefunden, und gewisse Parallelen habe ich auch so erlebt. Und ich weiß, dass diese Welt, in der wir leben, die kann uns höchsten Zufriedenheit geben, aber nicht den Frieden. Nicht den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wie die Bibel es sagt. Und interessant ist, dass dieser Friede nicht nur ein kurzer Waffenstillstand ist, sondern etwas Bleibendes, was Gott für alle Zeiten und für die Ewigkeit einer Person geben will. Ein Historiker hat es nachgeforscht, und das war so, dass er meinte, in den Jahren zwischen 1500 vor Christus, zwischen 1500 vor Christus und 1860 nach Christus, das heißt 3160 Jahre, dass in diesem Zeitabschnitt in der Geschichte der Menschheit unter den Völkern oder in einzelnen Stämmen im Volk drin, haben die Menschen insgesamt um die 8000 Friedensverträge geschlossen. 8000 Friedensverträge. Und er schreibt, dass durchschnittlich hat so ein, und diese Friedensverträge sollten gelten für alle Zeiten, aber durchschnittlich hat jeder dieser Verträge ungefähr 2 Jahre nur ausgehalten. Gott gibt Frieden, der andauert bis in die Ewigkeit. Gott gibt Frieden, der ewig bleibt bei dem, der ihn annimmt. Aber Gott gibt nicht nur den Frieden und will den Menschen versöhnen, sondern er will auch den Menschen verändern. Und so kommen wir zu dieser zweiten Vorstellung von Gott in diesem Segenswunsch des Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Und da zeigt sich Gott als ein Gott, der Heiligung bewirkt. Ein Gott, der Heiligung bewirkt. Das Thema der Heiligung ist kein Randthema in diesem ersten Thessalonicher Brief. Und wir als Gemeinde hatten diese Thematik schon. Ich werde nicht sehr darauf eingehen. Überhaupt das Wort Heiligung oder heilig hat in unserer Gesellschaft heute so einen negativen Nachgeschmack. Warum? Nun, ich denke, das gibt zwei Erklärungen. Einmal dadurch, dass der Teufel das Gute verdrehen will, und zweitens, dass diejenigen, die sich als Heilige nannten und das auch sein sollten, eigentlich Scheinheilige waren und mit ihrem Leben, mit ihrem Tun dem widersprochen haben, das, was sie glaubten oder behaupteten zu glauben. Diese Scheinheiligkeit hat verdreht und verstellt die Welt des Glaubens. Eigentlich in der Bibel bedeutet das Wort heilig nichts anderes als eine Trennung oder abgesondert sein für einen bestimmten Zweck. Zum Beispiel diese Brille, die ich jetzt trage, das ist eigentlich meine Arbeitsbrille. Aber ich ziehe die auch sonst an. Aber wenn ich sagen würde, diese Brille ist nur für die Arbeit da, da könnte man sagen, die ist geheiligt für die Arbeit. Das heißt, abgetrennt nur für einen bestimmten Zweck. Und wenn die Bibel über die Heiligung oder Heiligen spricht, dann meint sie, dass Menschen, die Christus annehmen und sich Gott zur Verfügung stellen, ihm nachfolgen wollen, dass sie zu Gott gehören und eine neue Widmung in ihr Leben hereinkommt. Wir sprechen einmal von einer Stellung der Heiligung in Christus und dann auch von einem Prozess der Veränderung, der andauernd läuft, bis wir aus dieser Welt scheiden, entweder dadurch, dass Christus uns zu sich nimmt oder dadurch, dass er uns zu sich nimmt durch den Tod. Die Gemeinde in Thessalonich, wir haben das in den davorgehenden Gottesdiensten immer wieder gehört, in den Predigten, sie hatten das erlebt, diese Heiligung. Einmal gab es bei ihnen eine ganz klare Trennung zwischen dem Leben, was sie geführt haben, und dem, was sie dann führten. Die haben sich von toten Götzen, heißt das, gewendet zu dem lebendigen Gott. Sie lebten mit Gott, sie lebten fest in Christus, heißt das. Und gerade dieser Zustand, Paulus schreibt das in diesem Brief im dritten Kapitel, dass er selber als der geistliche Vater dieser Gemeinde auflebte, als er hörte, dass sie fest in Christus sind, fest mit ihm verbunden sind. Christus ist ihr König geworden. Wir haben heute ein Lied gesungen zusammen, dass Christus der König ist. Nicht für alle bekannt, für mich auch nicht so. Aber genau das wird zum Beispiel im Römerbrief gesagt, im 6. Kapitel, gebraucht auf das neue Leben und auf das Verhältnis eines Gläubigen zur Sünde, zu seinem Leben, was er davor geführt hat. Und da kommt dieses Wort auch vor, und das bedeutet, die Sünde sollte nicht mehr König sein in unserem Leben. Und die hat auch nichts zu gebieten. Er hat sie entmachtet. Wir haben das auch diesem Lied gesungen. Christus ist für uns zur Heiligung geworden. Er, durch ihn geschieht die wahre Heiligung. Sie ist nur in ihm möglich. Außer ihm, in unseren eigenen Kräften, ist es nicht möglich. Vielleicht so eine Veranschaulichung. Ich glaube, solche Strohbälle haben wir schon oft gesehen. Der Herbst ist schon vorbei und die sind meistens von den Feldern, aber im Spätsommer haben wir sie öfters gesehen. Eigentlich so ein ausgetrockneter Strohball ist ein sehr guter Brennstoff, und etliche denken, dass es wirklich auch dazu da ist, und erlauben sich manchmal Späßchen. Und es kommt leider immer wieder, dass solche Strohbälle, Ansammlungen dann lichterloh brennen. Dieser Strohball, wie gesagt, enthält in sich einen sehr großen Potenzial von Brennstoff. Aber wenn so ein Strohball, zum Beispiel wie hier, ins Wasser geschmissen wird, dann versteht man, dass er nicht brennen wird. Im Wasser verliert er diese Eigenschaft, dass er brennen kann. Und wisst ihr, genauso ist es, dass wir ohne Christus, getrennt von Christus, ist jeder Mensch, jeder Christ, wenn er sich von Christus trennt, offen für jede mögliche Sünde und Schuld. In Christus verliert die Sünde die Macht. In Christus kann man der Sünde widerstehen. Das, was das Wasser für so ein Strohball ist, so ist Christus für uns. Nur in Christus ist die wahre Heiligkeit möglich. Ohne Christus wird das ganz anders laufen. Wenn wir das in eigener Kraft versuchen zu machen, dann endet es letztendlich in der Scheinheiligkeit und in Pharisäertum. Ein christliches Ehepaar besuchte einen Christ, und ich nenne ihn scheinheilig. Ihr werdet verstehen auch warum. Und als sie eine gewisse Zeit bei ihm zu Hause waren, und das ist eine wahre Geschichte, sagte er ihnen so so geheimnisvoll: Schaut mal dieses Wohnzimmer bei mir an. Es ist etwas ganz, ganz Besonderes an diesem Zimmer. Findet mal das heraus. Und sie gucken sich um und verstehen nicht, um was es geht. Meint er die Möbel, meint er noch etwas? Und da er merkt, dass sie nicht weiterkommen, sagt er mit Stolz: In diesem Zimmer war noch nie ein Ungläubiger. Ohne Christus enden unsere alle Versuche der Heiligkeit in Selbstgerechtigkeit, in Scheinheiligkeit und in Pharisäertum. In Christus ist die wahre Heiligkeit möglich und in ihm können wir sie erreichen. Aber wie geht das? Eben haben wir nur davon gesprochen, dass wir schwach sind. Und das geht, weil Gott treu ist. Und damit kommen wir auch zu diesem dritten Bild, das wir hier in diesem Segensvers über Gott bekommen. Er ist ein Gott, der Treue hält. Ein Gott, der Treue hält. Ich denke, die Treue spielt bei uns im Leben, bei allen, eine sehr große Bedeutung. Wenn ich einen Freund haben will oder eine Freundin, dann erwarte ich doch, dass es eine treue Person ist. Wenn ich heiraten will, dann erwarte ich von meinem Ehepartner, dass er mir treu ist. Ja, sogar wenn ich ein Auto oder irgendwelches Küchengerät kaufe, dann erwarte ich, dass dieses Gerät mir treu dienen kann im Alltag. Die Treue spielt eine große Rolle in unserem Leben. Wie ist das eigentlich mit der Treue zu Gott? Was bewirkt zum Beispiel diese Aussage, Gott, der Treue hält, bei dir, lieber Zuhörer, lieber Christ? Nun, ohne Treue wäre jede Beziehung unmöglich. Das würde darauf hinlaufen, dass es auseinanderfällt. Wo erlebst du die Treue selber? Nun, ihr antwortet nicht. Ich habe gedacht, dass es so auch sein wird. Deshalb habe ich gedacht, ich sage das selber. Wo ich erlebt habe die Treue Gottes. Erstens habe ich sie erlebt in dem, dass er mir meine Schuld vergeben hat. Und er sagt das in seinem Wort ganz treu. Wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt das. Ich habe das selber erfahren und erfahre das immer noch, dass Gott Schuld vergibt und dass auch Menschen Schuld vergeben können. Wo erlebe ich das noch? Einfach im täglichen Leben, dass Gott mich führt. Er hat versprochen, dass er uns nicht verlässt. Und das spüren wir, das spüre ich selbst, wenn er mich durch den Alltag begleitet. Ich habe das gespürt in besonderen Erlebnissen, die ich mit mir hatte oder meine Familie mit ihm hatte. Gott ist treu und seine Treue bleibt unveränderlich. Wir wünschen uns alle in jeder Beziehung und gerade auch in der Beziehung mit Gott, dass seine Treue sich in unserem Leben zeigt. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott niemand gesehen hat, aber sein Sohn, der auf diese Welt kam, Jesus Christus, der hat Gott gezeigt, wer er ist. Und so ist Jesus auch in der Treue das beste Beispiel. Er wurde schon im Alten Testament als der Knecht Gottes genannt. Und als Knecht Gottes war er ihm treu. Er hat den Willen des Vaters getan. Er blieb ihm treu in Versuchungen. Er nennt sich selbst in dem Buch der Offenbarung als der treue Zeuge. Und in seinem Handeln Gott gegenüber und auch uns Menschen gegenüber, die ihm folgen, ist er treu. Die Treue Gottes darf und sollte nicht aber missverstanden werden und sollte uns nicht verleiten als Christen zu Lässigkeit oder zu Narrenfreiheit, sondern im Gegenteil sollte sie uns motivieren, unsererseits ihm treu zu sein. Dieser Gedanke der Treue sollte uns stärken in Zeiten, wo wir kraftlos und schwach werden. Die Treue Gottes, auch wenn sie da ist, schließt aber die eigene Verantwortung nicht aus. Die Treue Gottes schließt die Verantwortung der Christen nicht aus. Wir haben am letzten Sonntag hier eine Predigt gehört und die ging über den Text, der vor unserem Segensvers hier steht. Und da gab es 19 Imperative, 19 Anforderungen an Christen. Ihr sollt so leben, das tun, dies befolgen. Und wenn man diese Liste anschaut, dann könnte man denken, das liegt ja nur an uns Menschen. Wenn man die Verse von heute anschaut, dann denkt man, das liegt ja nur an Gott und nicht an uns. Wie kommt man damit zurecht? Nun, ich denke, dass beides richtig ist. Und von beiden spricht die Bibel auch ganz offen. Die Bibel spricht von der Treue Gottes, aber die Bibel spricht auch von unserer Verantwortung als Christen. Und für mich persönlich war es die Hilfe in dem Psalm 127. Psalm 127, Vers 1. Das zu verstehen, wie kann man das zusammenbringen? Und ich denke, man kann von einer wunderbaren Kooperation Gottes mit uns Menschen sprechen, gerade mit Menschen, die ihm folgen. Hier heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Und wenn ich so von dieser Kooperation gesprochen habe, dann meine ich nicht, dass es so auf so ein Gleichgewicht gibt. Und gerade dieser Vers sagt das ganz deutlich. Wenn Gott das nicht macht, dann machen die Menschen das umsonst. Aber interessanterweise heißt das auch hier nicht, dass Gott an unserer Stelle das macht. Und dieser Vers sagt auch nicht aus, dass die Bauleute nichts tun. Der sagt, die Bauleute arbeiten. Gott baut das Haus, aber die Bauarbeiter bauen auch. Gott wacht über die Stadt, aber der Wächter ist auf seinen Posten und wacht auch. Und ich denke, dieser Vers, so ist es, empfinde ich das, ist eine gute Erklärung, in dem, dass Gottes Treue nicht durch, dass sie unsere Verantwortung nicht ausschließt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß, in meinem Leben war das so, dass ich nicht immer gebaut habe, dass ich von der Baustelle im Bilde gesprochen weggelaufen bin oder mich gedrückt habe von meiner Arbeit. Es war auch so in meinem Leben, dass ich nicht immer gewacht habe. Aber bin sehr dankbar, dass Gott treu ist, dass er in seiner Treue mich gehalten hat, dass er in seiner Treue mich korrigiert hat, dass er in seiner Treue mich weiter geformt hat und immer noch formt, und ich brauche das sehr. Gute Wünsche, gute Worte sollen dir Begleiter sein. Ich denke, dieser Wunsch, den Apostel Paulus hier ausgesprochen hat an die Gemeinde in Thessalonich, können auch wir in unserem Leben gut anwenden. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der ein Gott des Friedens ist. Wir haben mit einem Gott zu tun, der in uns Veränderungen bewirken will. Und wir haben es mit einem Gott zu tun, der treu zu seinen Versprechungen steht. Und auf solch einem Fundament können wir bauen. Und ich wünsche euch ganz besonders, dass ihr das beherzigt, dass es euch in eurem weiteren Glaubensleben hilft, dass ihr fest werdet in Christus, wie die Thessalonicher es geworden sind. Und ich wünsche uns allen, dass wir mit diesem Gott Erfahrungen machen, der sich in Jesus Christus, seinem Sohn, offenbart hat und der sich in Jesus Christus in uns und mit so sich verherrlichen will in unserem Leben. Amen. Wir haben jetzt ein Lied, das gesungen wird, und danach sagen wir noch ein paar Worte. Wir wollen nicht nur euch einen Wunsch weitergeben, sondern auch für euch beten.